Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über WhatsApp, Verwertungsverbote und private Kommunikation. Regelmäßig beschäftigen sich ja die Gerichte mit der Frage, welche Konsequenzen sozusagen scheinbar privates Fehlverhalten von Mitarbeitern hat. Häufig sind Fälle, in denen sich Arbeitnehmer in privaten Chatgruppen respektlos gegenüber Kollegen oder Vorgesetzten äußern. Manchmal geht es aber auch um Diebstahl oder ähnliche Delikte. Was Arbeitgeber tun können und ob erlangte Informationen immer für eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses verwendet werden können. Das wollen wir heute mal besprechen. Lieber Dr. Lellay, Ausgangspunkt soll zunächst ein Urteil des LAG Bremen vom 7.11.2023 sein. Welcher Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde?
Als ich den Sachverhalt, das Urteil las, Herr Krabbel, kamen mir so ein wenig die geometrischen Formen in den Kopf, so etwas wie Bermuda-Dreieck oder Spannungsdreieck, aber Bermuda-Dreieck wollen wir nicht sagen, aber Spannungsdreieck, nämlich das Spannungsdreieck, was in diesen Fällen ganz, ganz häufig eine Rolle spielt, das Dreieck zwischen dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dann der Technik am Arbeitsplatz als zweiten Punkt und dann der dritte Punkt, Verhalten oder Fehlverhalten. Das ist ein Spannungsdreieck, was in diesen Fällen ganz, ganz häufig eine Rolle spielt. Und so war es auch hier der Fall. Ich darf das sagen, weil ich ja selbst dazugehöre, spielt im Anwaltsmilieu, also in einer Anwaltskanzlei, wo eine Mitarbeiterin, eine Rechtsanwaltsfachangestellte beschuldigt wurde. Und im Ergebnis ist es wohl auch so gewesen, dass sie eine Kollegin bestohlen hatte. 50 Euro waren da in Rede. Die wurden entwendet in den Büroräumen. Und damit hatte sich dann das Arbeitsgericht in Bremen und hinterher dann in der Berufungsinstanz das LAG Bremen zu beschäftigen. Und im Ergebnis ist die Beklagte, hier also die Anwaltskanzlei bzw. der Anwalt, der Rechtsanwalt, erfolgreich gewesen. Das heißt, die Kündigungsschutzklage wurde abgewiesen.
Ja, und was ist da genau passiert? Also wie ist der Arbeitgeber darauf gekommen, dass die Kollegin dort offensichtlich 50 Euro entwendet hat? Verbunden vielleicht mit der Frage, ist das Ergebnis, das das Gericht gefunden hat und auch die Argumentation so nachvollziehbar?
Ja, absolut nachvollziehbar. Immer wieder passiert das. Ja, und zwar, ich will mich da gar nicht festlegen, positiv für Unternehmern oder negativ für Unternehmen gibt es, unsere Arbeitsgerichte produzieren in der ganz, 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 ganz großen Überzahl nachvollziehbare und gute Entscheidungen. Ich denke, da können wir auch stolz sein auf unsere Arbeitsgerichtsbarkeit. Und hier ist das auch so, denn hier wird einerseits sehr richtig und nachvollziehbar damit argumentiert, dass das Erste, was so in Rede stand, nämlich wie das aufgedeckt werden sollte über eine WhatsApp-Kommunikation, die da aufgefunden wurde, so etwas zurückhaltend gesprochen, auf dem Dienstrechner der Klägerin, wo das Ganze also auch beschrieben wurde, wo man das also auch nachvollziehen konnte. Da sagt das Landesarbeitsgericht, die können wir nicht verwerten, weil da ist so etwas wie allgemeines Persönlichkeitsrecht und so weiter, spielt natürlich eine Rolle. Da gibt es dann so etwas wie ein Sachverwertungsverbot beziehungsweise auf der weiteren Ebene Beweisverwertungsverbot. Hier hat man schon Sachverwertungsverbot angenommen. Aber, und dann kommt wieder das große Aber, der Kündigungssachverhalt war auch anderweitig nachweisbar, nämlich über eine Zeugenaussage. Und da ist es ja dann so, dass die Regeln gar nicht mehr so streng sind. Man wundert sich immer, aber es ist so. Es steht nämlich drin im Paragraph 276 ZPO die Beweiswürdigung. Und ich will das mal zitieren aus den Entscheidungsgründen. Da steht nämlich absolut zu Recht, die Beweiswürdigung erfordert nämlich hier keine absolute und unumstößliche Gewissheit, sondern nur einen Grad der Gewissheit, der Zweifeln Schweigen gebietet. Das ist gar nicht so viel. Und hier hat das LAG gesagt, das reicht uns aus, um hier die Kündigung zu bestätigen.
Ja, also spannend. Das kam dann gar nicht mehr auf den Chatverlauf an. Vielleicht zunächst die einfache Variante oder der einfache Fall einmal. Welche Informationen können Arbeitgeber ganz unproblematisch für die Begründung, in dem Fall einer Kündigung, heranziehen?
Ja, das sind die Informationen, die nicht in irgendeiner Weise vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht geschützt werden. Und das ist ja heute häufig in der ganz, ganz überwiegenden Zahl der Fälle im Arbeitsverhältnis mit einer Querverbindung zum Datenschutzrecht zu sehen. DSGVO und Bundesdatenschutzgesetz spielen hier eine Rolle als ganz wichtige Schutznormen für das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten im Arbeitsverhältnis. Aber alles das, was darunter nicht fällt, also die offene Kommunikation oder das, ganz klassisch gesprochen, was auf dem Schreibtisch liegt oder was die Kollegen erzählen oder was man im Drucker liegen lässt, das sind ja auch so klassische Sachen, die unterliegen ja dem nicht. Und da habe ich dann als Arbeitgeberin nie ein Problem, so etwas auch als Sachvortrag in Prozesse einzuführen oder auf Kündigungen auch zu stützen.
Der Vollständigkeit halber frage ich mal ganz naiv, warum ist denn die private Kommunikation eigentlich tabu?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, weil man ja hier auch schauen muss, gucken wir uns doch die alltäglichen alltäglichen Umstände des Arbeitsverhältnisses heute an. Da ist ja häufig gar nicht so ein großer Unterschied mehr oder gar nicht so eine Trennschärfe auch mit der privaten Kommunikation. Aber auch da Stichwort das Dreieck allgemeiner Persönlichkeitsschutz beziehungsweise allgemeines Persönlichkeitsrecht. Die private Kommunikation ist tabu, zumindest dann, wenn sie privat auch gekennzeichnet ist, weil sie eben, ganz blöd gesprochen, nicht zum Arbeitsverhältnis gehört. Nicht? Also das geht die Arbeitgeberin erstmal nichts an. Da hat die nichts zu suchen. Das ist ja auch richtig so im privaten Bereich. Und das wirkt sich hier natürlich in diesen Konstellationen auch häufig aus. Warum? Weil häufig oder nicht ganz selten die Trennschärfe nicht so unmittelbar gegeben ist zwischen der beruflichen, dienstlichen und der privaten Kommunikation.
Ja, und der Grund, warum das so ist, der liegt ja nahe. Es gibt ja jetzt auch Fälle, also wie in dem Fall, ich weiß nicht, ob es hier auch so war, aber während der Arbeitszeit ist ja in der Regel, also bei vielen Unternehmen zumindest ausdrücklich untersagt, dass WhatsApp und ähnliche Kommunikationsbetreiber genutzt werden dürfen. Ist der Fall dann auch noch so einfach und darf ich dann als Arbeitgeber auch nicht zugreifen, sobald ich sehe, da ist irgendwas Privates dran?
Ja, Sie haben völlig recht, Herr Krabbel. Das ist sicherlich auch eine Schnittmenge und kann eine Grauzone werden. Ich denke, wenn man nochmal hier zu dem Ausgangsfall zurückkommt, war es eine etwas ungewöhnliche Konstellation, dass diese Kommunikation, Stichwort die WhatsApp, also diese Anwendung WhatsApp, die ja genutzt wurde, die war eigenartigerweise, weiß ich gar nicht eigenartig, aber mir kam es eigenartig vor, auf dem Dienstrechner installiert. Das heißt also, da konnte die Arbeitgeberin auch sofort drauf schauen, konnte das in diesem Fall zumindest. Häufig ist das ja so, dass auf dem privaten Smartphone der Leute ist, dann stellt sich das Problem in dieser eigenartigen Konstellation häufig gar nicht. Aber richtig natürlich während der Arbeitszeit. Ich denke, wo die große Unterscheidung und die große Weggabelung ist, ist immer, welche Geräte, welche Devices, sagt man ja auch, werden denn genutzt, nicht? Also ob es nun in der Arbeitszeit ist, ja oder nein, natürlich, das kann eine Rolle spielen. Aber noch, meiner Meinung nach, wichtiger in der Praxis ist die Frage, was nutzt du denn, um diese Kommunikation, möglicherweise sogar diese unzulässige Kommunikation durchzuführen? Ist das also dein privates Handy oder ist es möglicherweise das Diensthandy, was du da nutzt und wo du irgendeine App runtergeladen hast und die dann eben nebenbei auch nochmal gebrauchst?
Ja, dann holen wir mal ganz schnell nach. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, von dem wir die ganze Zeit sprechen, wie ist das definiert und warum hat das einen so hohen Stellenwert?
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, ich würde mich aus dem Fenster lehnen wollen. Ich bin kein Verfassungsrechtler, das sind ganz kluge Köpfe. Ich habe da ganz wenig Ahnung nur von. Aber ich habe mir mal gemerkt, dass allgemeine Persönlichkeitsrecht wirklich eine Ausprägung ist des der Grundwerte unserer Verfassung. Und das ist übrigens nicht nur unserer Verfassung, das kann man hoch deklinieren bis natürlich zur Europäischen Union und noch darüber in die Europäische Menschenrechtskonvention, wo eben gesagt wird, dass die Würde der Persönlichkeit, dass eben die Würde des Menschen und die Würde einer Rechtspersönlichkeit, also einer natürlichen Person, die darf nicht über Gebühr eingeschränkt werden. Man darf also nicht zum Objekt von Vorgängen und von Dingen gemacht werden. Man hat also Rechte, auch Pflichten, aber auch Rechte. Und das ist letztendlich die Ausprägung dieses Prinzips und das geht dann, wird wieder runterdekliniert in die Privatsphäre und spielt deswegen auch im Arbeitsverhältnis eine so große Rolle.
Jetzt will ich nochmal auf das Intro zurück. Dort hatte ich ja angedeutet, dass es in der Regel um scheinbar privates Fehlverhalten bzw. private Kommunikation geht. In solchen Fällen, wie liegt denn der Fall, wenn dem Arbeitgeber auf anderem Wege Tatsachen oder Meinungsäußerungen von Mitarbeitern zugehen? Also weil beispielsweise Nachrichten aus privaten Chatgruppen weitergegeben vergeben werden. Ich spiele da so ein bisschen an auf das BAG-Urteil vom 24.08.2023.
Ja, das war ein sehr, sehr interessantes Urteil. Ich halte das im Ergebnis auch für richtig. Man muss sagen, dass das die Vorinstanzen in diesem Urteil anders noch gesehen hatten. Da ging es ja auch um einen Kündigungsfall, wo ein Kollegenkreis, um das mal so ein bisschen generell zu sagen, in der Chatgruppe zusammenkam, privat, aber doch mit einem Bezug zum Arbeitsverhältnis. Und da wurde, ich hätte jetzt fast gesagt, vom Leder gezogen, das trifft es aber nicht. Es ist nämlich untertrieben. Da wurde ganz, ganz schlimm, ich kann sogar sagen, gleich gehetzt, ja, gegen Kollegen und Vorgesetzte. Und das wurde weitergeleitet. Und da waren die Instanzgerichte noch anderer Ansicht als das BAG und sagten nämlich, naja, also das kann kein Kündigungsgrund rechtfertigen. Und das BAG sieht es dann anders, aus meiner Sicht auch zu Recht, und sagt nämlich, dass hier die Vertraulichkeitserwartung nicht gegeben ist. Ja, also wer so kommuniziert in einer solchen Chatgruppe, der kann sich eben nicht darauf verlassen und nicht darauf berufen, dass das einer Vertraulichkeitserwartung entspricht. Also hier sagt das Bundesarbeitsgericht, dem wollen wir den Schutz entziehen, und hat das auch gemacht und da die Kündigung dann ja auch bestätigt. Aber man muss offen sagen, die Rechtsprechung bisher zumindest hat das nicht so eindeutig gesehen.
Ja, und jetzt ist das Misstrauen ja manchmal auch angebracht, und da könnte der Arbeitgeber ja auf die Idee kommen, einerseits anlassbezogen hier dienstliche E-Mails auch vergehen zu durchleuchten, beziehungsweise andererseits ohne Anlass, ganz pauschal die gesamte dienstliche, also wirklich die gesamte, und da meine ich jetzt wirklich nur die dienstliche Kommunikation, zu überwachen. Ist das eine gute oder eine schlechte Idee?
Ich denke, die erste Konstellation ist eine gute Idee, zumindest ist es keine schlechte Idee. Und die zweite, das Gesamte, ist eine schlechte Idee. Sie haben ja zu Recht, Herr Krabbel, die Weichen natürlich richtig gestellt und gesagt, wir reden hier nur über die dienstliche Kommunikation. Anlassbezogen die dienstliche Kommunikation zu durchleuchten und zu überwachen, das halte ich deswegen für eine gute Idee. Nicht, um damit ein permanentes Misstrauen zum Ausdruck zu bringen, sondern einfach zu sagen, heutzutage haben wir so viele Pflichten, die auch durch neue Gesetzgebung auf Unternehmen zukommen. Und das ist das große Stichwort Compliance, was in der Personalarbeit natürlich schon seit Jahrzehnten eine große Rolle spielt. Da muss ich fast als Arbeitgeberin das zumindest immer mal stichprobenartig tun, weil ich gar nicht sonst mich möglicherweise verteidigen kann, wenn ich in Anspruch genommen werde, vielleicht auch in behördlichen Verfahren, Stichwort Bußgeld, in Anspruch genommen werde. Also eine solche Kontrolle, ein solches Anschauen und Kontrolle ist gut, in dem Sinne zumindest dann, wenn sie ab und zu passiert. Das kann man gut, denke ich, rechtfertigen. Die gesamte Kommunikation, das wäre sicherlich wieder eine Schwierigkeit mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, weil das wäre ja der absolute Misstrauensbeweis, dass man sagt, also wir glauben euch ja im Grunde genommen nichts, wir müssen alles kontrollieren, ihr könnt nichts alleine machen. Das ist auch für die Unternehmenskultur, ganz unarbeitsrechtlich mal gesprochen, natürlich eine Katastrophe, aber sicherlich auch rechtlich unzulässig, so eine Totalüberwachung. Und da gibt es ja auch Rechtsprechung dazu. Das spielt manchmal auch in diesen Bereichen von Videoüberwachung und so weiter. Das ist ja auch manchmal passiert. Das ist unzulässig, aber auch von der Unternehmenskultur her ein absoluter Selbstmord, wenn ein Unternehmen das macht.
Das ist wohl wahr. Lass uns nochmal auf den Ausgang der vorangegangenen Frage zurückgehen. Die anlassbezogene, gezielte Durchleuchtung. Welche Schritte sind denn bei einer internen Ermittlung von Fehlverhalten oder mutmaßlichem Fehlverhalten eines Mitarbeiters abzuhalten?
Ich würde in der heutigen Konstellation, und die ist jetzt nicht super neu, aber immerhin, es ist eine Konstellation, die sich jetzt manchmal auch so weiter ausbreitet, immer im ersten Schritt die große Unterscheidung tun, wie haben wir denn oder mit was haben wir es denn zu tun? Wie ermitteln wir denn hier Fehlverhalten? Ist das etwas, was vor allen Dingen mit technischen Mitteln dokumentiert worden ist? Das heißt also, reden wir über E-Mail-Kommunikation, reden wir über Chatverläufe, reden wir über irgendwelche SMS? Verläufe oder SMS-Nachrichten, oder ist es ganz klassisch ein Vorfall, der sich so im realen Leben, hätte ich jetzt fast gesagt, also jenseits der elektronischen Kommunikation abspielt. Da sind die Ermittlungsmaßnahmen, die sind anders, die sind einfacher. Bei der anderen Konstellation, die ich zuerst erwähnte, Stichwort technische Mittel, technische Kommunikationsmittel. Da ist es schwieriger, deswegen, weil man immer mit Datenschutz natürlich arbeiten muss und dem im Hinterkopf behalten muss. Das heißt also, hier gilt das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Ich kann ja, und das steht im § 26 BDSG ja drin, natürlich kontrollieren, regelmäßig dann, wenn ich Hinweise auf Fehlverhalten sowieso habe. Und dann kommen zwei wichtige Spieler, zwei wichtige Player mit in die Arena, wo die gut gemanagte, die gut managende Personalabteilung natürlich sofort das weiß. Das einmal ist betriebliche Datenschutzbeauftragte und dann der Betriebsrat. Die müssen eingebunden werden in solche Maßnahmen. Und dann hat man auch eine gute Möglichkeit, wenn die Maßnahme zu einem in Anführungszeichen Erfolg führt. Das heißt, man ermittelt etwas, das auch erfolgreich in dem Kündigungssachverhalt vor Gericht zu verwerten. Aber das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dieses Ablauf der Verhältnismäßigkeit plus Datenschutzrecht plus Mitbestimmung. Und das wird manchmal in der Praxis leider nicht so ernst genommen.
Ja, dann würde ich zum Schluss nochmal mit einem kleinen Verweis auf die vorangegangene Folge vielleicht die Frage loswerden, welche Bedeutung hat denn die Anhörung des Betroffenen? Und ich glaube, in der vergangenen Folge hatten wir gesagt, dass das am Ende zu geschehen hat. Aber was ist noch zu beachten?
Ja, die Anhörung des Betroffenen, der Betroffenen spielt ja immer dann eine Rolle. Und interessanterweise spielt sie in diesen Fällen gar nicht mehr so eine große Rolle, weil die Anhörung ja häufig dann oder an sich immer dann erfolgen muss, wenn ich über Verdachtskündigungen spreche. Das heißt also, die Arbeitgeberin sagt, ich kann das nicht beweisen, das Fehlverhalten. Ich glaube aber, der Verdacht ist so dringend, dass ich jetzt kündigen möchte. Ich mache eine Anhörung zur Verdachtskündigung. Interessanterweise ist es aber so, dass in den Konstellationen, wo wir wirklich darüber sprechen, dass die technische Kommunikation, die elektronische Kommunikation ausgewertet worden ist. Also Stichwort das Beispiel BAG mit der Chatgruppe. Da brauche ich gar keine Verdachtskündigung mehr. Warum? Weil es nämlich dokumentiert ist. Es ist dokumentiert und ich weiß, war es oder war es nicht. Das heißt, hier spielt dann die Musik gar nicht mehr so auf der Ebene der Anhörung der Betroffenen. Das ist, wie gesagt, bei der Verdachtskündigung ein wichtiger und notwendiger Schritt, aber hier in den Konstellationen gar nicht so häufig, weil es relativ gut dokumentiert ist. Da geht es also vor allen Dingen meistens darum, darf ich das verwerten, ja oder nein, also Stichwort Datenschutzrecht. Aber dann natürlich muss ich das beachten, wenn ich über eine Verdachtskündigung spreche, Gelegenheit zur Stellungnahme, Konfrontation mit dem Vorwurf und dann eben daraus die Konsequenz ziehen.
Ja, ganz genau. Also das ist so ein bisschen auch ja das Ergebnis, dass ich selbst bei einem vermeintlich feststehenden Sachverhalt, also ich habe jetzt hier ein Protokoll und Auszüge aus dem Chatverlauf, dort steht der Name des Mitarbeiters. Der könnte sich natürlich jetzt herausreden und sagen, das war ich nicht, das war jemand anders, das hat jemand gefälscht. Ist es insofern nicht doch immer schlau zu sagen, ich höre den Mitarbeiter, bevor ich irgendwas mache, einmal an?
Ja, absolut richtig, Herr Krabbe. Das ist dann das Kündigungsschutzrecht am Hochrecht, will ich mal sagen. Und das sind also die sehr, sehr erfahrenen und ausgebufften Experten, die da am Werk sind, die immer sagen, ich mache mindestens auch eine Verdachtskündigung. Ich mache also eine Tatkündigung, hilfsweise eine Verdachtskündigung, weil ich glaube, an sich kann ich es beweisen. Es bleibt aber ein bisschen unsicher. Ich will auch eine Verdachtskündigung machen und dann höre ich an, um diese formelle Voraussetzung mit zu erfüllen. Das ist natürlich die volle Breitseite kündigungsschutzrechtlich, kann sich empfehlen. Und dann ist man auf der Ebene auch abgesichert, kann also zweigleisig fahren. Einmal sagt man, ja, ich kann es dir beweisen, weil es ist hier dokumentiert. Für den Fall, dass du doch eine Ausrede hast, habe ich dich angehört und kann mich zumindest mit einer Verdachtskündigung vor Gericht sehen lassen.
Ganz wunderbar. Mit diesem tollen Tipp möchte ich mich verabschieden. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Dies ist ein Platzhalter für Ihren Werbetext. Informieren Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de oder besuchen Sie die Shownotes.